Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zu einer neuen Samstagsausgabe unserer Sendung. Vielleicht hören Sie uns ja gerade bei einer Zugfahrt, womöglich zwischen Tschechien und Deutschland. Reisen über diese Grenze hinweg sind für viele unserer HörerInnen wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit. Und da freut sich der eine oder die andere womöglich schon auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Prag und Dresden, die es in Zukunft geben soll. Wie es um die Pläne steht, hören Sie heute hier bei uns. Außerdem haben wir einen Buchtipp für Sie, der auch für lange Zugfahrten passen könnte. Und in unserem aktuellen Sprachkurs geht es heute um das Wort des Jahres in Österreich. Es hat nämlich auch einiges mit Tschechien zu tun. Mein Name ist Daniela Honigmann, ich begleite Sie durch das Programm und wünsche Ihnen nun eine aufschlussreiche halbe Stunde. Die Bahnverbindungen zwischen Tschechien und Deutschland sind vor allem eines: langsam. Das soll sich allerdings ändern, besonders auf der Strecke zwischen Prag und Dresden. Denn dort werden künftig Hochgeschwindigkeitszüge verkehren. Wie weit die Planungen dafür sind und wie der Weg dorthin ist, darüber nun mehr von Till Janzer.
Schauplatz.
Wer in Prag in den Zug steigt, ist erst nach fast 2,5 Stunden in Dresden. So lange dauert heute die Fahrt, die in großen Teilen durch das Elbtal führt. Doch in Planung ist eine Neubaustrecke für Hochgeschwindigkeitszüge mit einem Tunnel durch das Erzgebirge.
Die Neubaustrecke Dresden-Prag oder Prag-Dresden ist kein fernes Zukunftsprojekt, kein Science-Fiction. Sie konkretisiert sich mit jedem Planungsschritt, mit jeder Entscheidung, mit jeder Begegnung.
So sagte es Barbara Mayer, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung in Sachsen, vor kurzem bei einer Informationsveranstaltung in Prag. Und sie ergänzte:
Und die Bedeutung für die Verbindung zwischen Dresden und Prag ist mir heute wieder sehr anschaulich auf dieser Autobahn begegnet. Ich würde mich freuen, wenn es gelingen könnte, in einer Stunde, vielleicht auch in 1,5 Stunden, durch diesen Tunnel zu sausen und hier in Prag in ihrer wunderschönen Stadt sein zu können.
Allerdings ist der Weg dahin noch lang. Erst Anfang oder Mitte der 2040er Jahre soll die Verbindung bestehen. Das bedeutet noch viele Dutzend, für manche auch viele hundert Mal mit dem Zug durch das Elbtal zu zuckeln. Dabei ist das Projekt enorm wichtig, zumindest wenn man den Experten und Politikern von beiden Seiten der Grenze zuhört. Einige von ihnen kamen im November bei der Informationsveranstaltung im Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag zusammen. So sagte der stellvertretende tschechische Verkehrsminister Václav Bernard im Interview für Radio Prag International.
Ja, ten hlavní význam vidím v tom, že vlastně získáme.
Die Hauptbedeutung sehe ich darin, dass wir mit dem Neubau die notwendigen Kapazitäten auf der Schiene sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr erhalten. Denn in Richtung Westeuropa sind wir da in letzter Zeit an die Grenzen geraten. Dazu kommt die europäische Dimension. Es geht hier um eine Verbindung zwischen Ostmittel- und Westeuropa und Hochgeschwindigkeitsstrecken werden eine große Bedeutung haben, um die Bahn konkurrenzfähig zu machen gegenüber dem Auto und dem Flugzeug für den Verkehr zwischen europäischen Metropolen.
Konkurenceschopnou železnicí k osobní a letecké dopravě.
Prag-Dresden ist daher ein wichtiger Teil des transeuropäischen Verkehrskorridors Rhein-Donau. Zwischen Berlin und Wien soll man künftig nur noch 4 Stunden unterwegs sein, anstatt wie heute über 8. Bewusst nennt Bernhard in dem Zusammenhang auch den Güterverkehr. Denn für ein Binnenland ist dies essentiell, um an die Seehäfen angebunden zu sein. Tschechien nutzt da vor allem Hamburg, Bremen und Rostock. Jerzy Aster ist Präsident der Wirtschaftskammer Union Elbe-Oder mit Sitz in Tjetschin. Er ergänzt, dass sich 80% des Welthandels auf den Weltmeeren abspiele.
Einzige Möglichkeit, wie man das ersetzen kann, sind die gute Verkehrsverbindungen, egal ob Straße, Wasserstraße oder Eisenbahn. Und deswegen aus dieser Sicht ist das Projekt so wichtig. Die Weltökonomen sagen, ein Binnenland verliert ungefähr 5% Bruttosozialprodukt pro Kopf, gerade durch diese Tatsache, dass das Land nicht den direkten Zugang zu See hat. Und deswegen pflegen vorsichtig alle diese Binnenländer die Verbindungen zu den Seehäfen, egal ob es sich um die Schweiz handelt, Österreich und Ungarn und etc.
Außerdem verspricht man sich in Tschechien durch die Verbesserung dieser Bahnverbindung einen Schub für Nordböhmen. Jerzy Aster spricht von großen Strukturunterschieden im Land.
Wir haben das Problem in Tschechien, dass wir die größten Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen haben. Und gerade meine Region, wo ich geboren bin, liegt auf der letzten Stelle in der Tschechischen Republik. Also wir sind jetzt gemessen mit Bruttosozialprodukt pro Kopf auf dem Niveau von Bulgarien. Und Prag hat schon die Schweiz überholt.
Insofern sei jeglicher Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hilfreich, betont der Präsident der Wirtschaftskammer Union Elbe-Oder. Wie weit die Planungen für die Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Prag und Dresden sind, lässt sich auf einer eigens eingerichteten Website zur Neubaustrecke verfolgen. 6 Schritte sind es demnach von der Planung bis zur Fertigstellung. Auf tschechischer Seite bereitet gerade die Schienenwegverwaltung Správa Železnic die Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Und auf deutscher? Kai Müller ist technischer Gesamtprojektleiter bei der DB InfraGo.
Einfach ausgedrückt, die sogenannte Vorplanung oder erste Planungsphase, die ist abgeschlossen von deutscher Seite her, für den gesamten Tunnel, also auch für den tschechischen Bereich. Und wir stehen nun auch von deutscher Seite davor, die sogenannte parlamentarische Befassung durchzuführen. Die ist erforderlich für also ein großes Vorhaben. Damit der Bundestag entscheidet, wurde die Öffentlichkeit gut eingebunden, ist das Vorhaben wirtschaftlich. Genau, und das steht jetzt an. Und ich hoffe, Anfang nächsten Jahres haben wir dann grünes Licht und wir dürfen weiterplanen.
Der Vorstand der Deutschen Bahn hat im Oktober die Neubaustrecke abgesegnet. Noch ruhen die Spaten jedoch in der Ecke. Was führt dazu, dass es rund 20 Jahre dauern dürfte, bis der erste Zug durch den Tunnel braust? Zum einen ist da der grenzüberschreitende Charakter des Projekts. Dafür braucht es einen Staatsvertrag zwischen Tschechien und Deutschland. In Prag ist man schon ein Stück voraus. Die scheidende Regierung von Petr Fiala hat bereits im Sommer den Staatsvertrag offiziell angenommen. Vizeminister Bernhard sieht nun Berlin am Zug.
Der nächste Schritt sollte darin bestehen, dass es auf gleiche Weise auf der deutschen Seite zur Billigung dieses internationalen Vertrags kommt. Danach muss er von beiden Parlamenten ratifiziert werden. Die Hauptbedeutung des Vertrags beruht darin, dass dadurch die nationalen Gesetze dort überbrückt werden, wo es keine 100%ige Übereinstimmung gibt oder Hindernisse auftauchen könnten.
Die zweite große Herausforderung ist technischer Art und betrifft eben den Tunnelbau als Kernstück. Immerhin soll dieser knapp 31 Kilometer unter dem Erzgebirge hindurchführen und würde damit einer der längsten Eisenbahntunnel in Europa werden. Daher taugen vor allem ähnliche Projekte etwa in der Schweiz und Österreich als Vorbilder, aber auch die Erfahrungen beim Bau der Metrolinie D in Prag. Jedoch müssen Besonderheiten beachtet werden. Kai Müller erläutert.
Von der Geologie her ist es recht komplex, speziell der Erzgebirgsabbruch auf tschechischer Seite ist hoch inhomogen, also unübersichtlich, sehr komplex auch in der Geologie. Sind wir auch dabei, mittels Erkundungen das zu verifizieren und dann beim Bau zu berücksichtigen.
Der Tunnel soll auf tschechischer Seite bei Ústí nad Labem beginnen und auf sächsischer Seite in Heidenau enden. Auf beiden Staatsgebieten wurden Probebohrungen durchgeführt. Müllers tschechischer Kollege Petr Provaznik von der Schienennetzverwaltung ergänzte bei seiner Präsentation im Verbindungsbüro Sachsen.
V některých místech je ten výsledek, ta zastižená hora.
An einigen Stellen ist der Abbruch in gutem Zustand und die Tunnelbauer werden ihre Freude haben. An anderen Orten sind wir auf schwierigere Bedingungen getroffen. Zugleich haben sich aber die Annahmen aus der Frühphase des Projekts bestätigt, sodass wir ohne Änderungen fortfahren können. Das heißt, dass wir mit konventionellen Vortriebstechniken arbeiten werden können.
Das grenzüberschreitende Genehmigungsverfahren soll Anfang der 2030er Jahre abgeschlossen sein. Der Bau des Tunnels dauere aber rund 10 Jahre, erläuterte Kai Müller dem Publikum im Verbindungsbüro.
Das können wir technologisch gar nicht groß optimieren, weil wir derzeit schon mit sogenannten 4 Tunnelbohrmaschinen arbeiten, also pro Röhre 2 und von jeder Seite jeweils. Sodass dann am Ende, ja, Anfang, Mitte der 40er Jahre auf der Uhr steht, wenn wir mit dem Bau fertig sind.
Geregelt sein muss natürlich auch die Finanzierung. Allerdings halten sich die Fachleute derzeit zurück mit Zahlen. Vizeminister Bernhard.
Es gibt eine Schätzung, sie ist aber schon längst wieder überholt. Die Kosten in dieser Planungsphase abzuschätzen ist sehr schwer, da erst in etwa 8 Jahren die Bauarbeiten aufgenommen werden und dann eine gewisse Zeit dauern. Währenddessen kann es zu einer ganzen Reihe an unvorhersehbaren Ereignissen kommen. Ich weiß nur eins, dass das Projekt sehr teuer sein wird, aber ich wage es nicht, eine Zahl zu nennen.
Und Müller ergänzt?
Ja, also Kosten ist immer ein schwieriges Thema. Also wir haben gemeinsam mit den tschechischen Kollegen den Tunnel kalkuliert und jetzt sind wir noch dabei, die ganzen Risiken zu bewerten. Also im Tunnelbau gibt es immer viele Risiken. Ich hatte es ja gerade erwähnt, das Thema Erzgebirgsabbruch. Damit wir das wissen, müssen wir noch ein bisschen tiefer planen, um auch eine verlässliche Zahl zu nennen.
Allerdings macht sich Václav Bernhard nur wenige Sorgen, dass gerade die Finanzierung zum Stolperstein werden könnte.
Meiner Meinung nach dürfte dies nicht das Hauptproblem sein, weil wir uns in der gesamten Vorbereitungsphase darum bemühen, dass das Projekt in möglichst großem Umfang von der Europäischen Union unterstützt wird. Und die EU ist dem Vorhaben sehr stark zugeneigt. Sie sieht es sozusagen als Flaggschiff des Bahnverkehrs im Rahmen der transeuropäischen Netze an. Falls alles so klappt, wie wir annehmen, dann sollte der Hauptteil der Gelder von der Union kommen. Die beteiligten Staaten dürften finanziell nicht so sehr belastet sein. Und vor allem sind die Kosten auf viele Jahre verteilt. Die Finanzierung lässt sich also gut aufteilen.
Dabei entsteht auf tschechischer Seite nicht nur ein Teil des Tunnels durch das Erzgebirge. Geplant ist auch eine weitere Untertunnelung, und zwar des böhmischen Mittelgebirges. Diese soll immerhin 18 Kilometer lang sein. Ohnehin liegen 2 Drittel der rund 150 Kilometer langen Gesamtstrecke auf tschechischem Boden. Der erste Teil von Prag aus sind 53 Kilometer Neubaustrecke zum geplanten Hochgeschwindigkeitsbahnhof in Roudnice nad Labem. Und der könnte vielleicht schon früher befahrbar sein, auch wenn Václav Bernhard da nur vorsichtigen Optimismus verbreiten möchte.
Es ist ziemlich wahrscheinlich möglich, aber auch in diesem Fall müssen wir vor allem die Genehmigungsverfahren einhalten. Die Projekte sollen aufeinander aufbauen, doch es kann wie bei vielen anderen Vorhaben aus der Vergangenheit zu Komplikationen kommen. Daher kann ich das nicht definitiv bestätigen. Laut dem Zeitplan sollen die Projekte indes in einer gewissen Abfolge nacheinander entstehen.
Podle toho harmonogramu, tak jak máme nastavený, tak by měly ty projekty na sebe navazovat.
Wenig Gefahr sieht der Vizeminister durch den anstehenden Regierungswechsel in Tschechien. Er glaube, dass auch das sich abzeichnende Kabinett des neuen Premiers Andrej Babiš die Neubaustrecke unterstütze, obwohl das Projekt nicht im Regierungsprogramm erwähnt wird.
Das liegt wohl daran, dass das Projekt im Prinzip als stabilisiert gilt. Und auch bei uns in Tschechien, nicht nur in der Europäischen Union, gehört es zu den Top-Vorhaben.
Im Sommer hatte der ehemalige Verkehrsminister und designierte neue Minister für Industrie und Handel, Karel Havlicek, die Hochgeschwindigkeitsstrecke Prag-Dresden in seinem Wirtschaftsstrategiepapier ausdrücklich erwähnt. Man wolle an ihrem Bau festhalten, hieß es.
Tja, für eine schnellere Zugverbindung von Prag nach Dresden brauchen wir also noch ein bisschen Geduld. Da können wir uns Elch Emil als Vorbild nehmen. Der ist in aller Ruhe und über Monate hinweg von Polen über Tschechien bis nach Österreich gewandert. Und genau dort ist Elch Emil zum Wort des Jahres 2025 gewählt worden. Also soll es um dieses Tier, das aktuell im Böhmerwald zu Hause ist, auch in unserem heutigen Tschechischkurs gehen. Am Mikrofon sind Marketa Kachlikova und Libor Kukal. Elch Emil hat mit seiner Wanderung durch mehrere Länder Mitteleuropas ab dem Frühsommer für Aufsehen gesorgt. In Österreich ist er nun sogar zum Wort des Jahres 2025 geworden. Auf Tschechisch wird er bezeichnet als
Los Emil.
Der Name bezieht sich auf den tschechischen Langstreckenläufer und vierfachen Olympiasieger
Emil Zátopek.
Der Elch wurde im Sommer nach dem Sportler benannt, als er in Zátopeks Heimatregion im Osten Tschechiens unterwegs war. Die tschechische Bezeichnung des Tiers
Los
ist aller Wahrscheinlichkeit nach indoeuropäischen Ursprungs. Der Wortstamm Elk ist darin verborgen, genauso wie in dem deutschen Begriff Elch, aber auch in den tschechischen Bezeichnungen für einen Hirsch
Jelen
und eine Hirschkuh
Laň.
Im Tschechischen gibt es zudem noch eine zweite Bedeutung des Wortes
Los,
die mit dem Tier nichts zu tun hat. Sie entspricht ganz genau dem Los. Das Wort wurde nämlich aus dem Deutschen übernommen. Zurück aber zu dem Elch.
Los.
Dieser große Hirsch wurde schon im Mittelalter in den böhmischen Ländern ausgerottet. Die Namen einiger Siedlungen deuten jedoch darauf hin, dass er hier einst häufiger vorkam. So gibt es etwa
Losenice, Losine
oder aber
Losin.
In der letzten Zeit haben sich einige Elche auch wieder in Tschechien angesiedelt. Die männlichen Tiere zeichnen sich durch ein breites Geweih aus, bezeichnet als Schaufel.
Lopata.
Eben dieses Merkmal dient als ein mnemotechnisches Hilfsmittel, um den Elch von einem Rentier zu unterscheiden. Man muss sich einfach
Lolo
merken, also
Los
und
Lopata,
um den Elch
Los
nicht mit einem Rentier
Sop
zu verwechseln. Das tschechische Wort
Sop
hat eine völlig unklare Etymologie und ist mit dem Namen für dieses Tier aus keiner anderen Sprache außer dem Slowakischen verwandt, wohin es aus dem Tschechischen entlehnt wurde. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Das war Marketa Kachlikova mit einigen Vokabeln, die auch gut zur Weihnachtszeit passen. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Schwarz-weiße Bilder aus dem böhmisch-bayerischen Grenzgebiet, begleitet von poetischen Texten. So sieht ein Bildband des deutschen Fotografen Klaus Ditte und des tschechischen Schriftstellers Martin Sichinger von diesem Jahr aus. Das Buch wurde im Mai auf der Prager Buchmesse Svět knihy vorgestellt. Martin Sichinger war zu Gast bei uns im Studio und dieses Interview hören Sie nun in einer Wiederholung aus unserer Sendereihe Kultursalon.
Hello. Herr Sichinger, Sie haben so einen neuen Bildband herausgegeben, und zwar, das heißt Opuštěné zázraky, auf Deutsch verlassene Wunder. Es ist zweisprachig, nicht wahr?
Ja, das ist ein zweisprachiges Buch, das in einer Kooperation mit einem deutschen Fotografen Klaus Ditte aus Passau entstanden ist. Das bedeutet, Klaus hat fast 70 Schwarz-Weiß-Fotografien dazu gemacht und ich habe die Texte dazu geschrieben.
Und zuerst entstanden die Fotos.
Ja, und die Fotos entstanden seit 5 Jahren, die wir zusammen mit Klaus in der Nähe von Grenze auf tschechische Gebiet gewandert sind. Wir haben uns ungefähr vor 8 Jahren in Winterberg getroffen. Wir haben wirklich auf einmal seit Anfang eine Verbindung gefühlt und deshalb haben wir uns entschlossen, ein Buch, in dem wir das Staunen von einem bayerischen Fotografen über Šumava schauen wollen.
Also der Titel Verlassene Wunder charakterisiert schon ein bisschen den Bildband, denn es sind wirklich verlassene Orte, aber dabei sind die wie aus einem Märchen.
Ja, wahrscheinlich das Hauptthema des Buches ist Schönheit. Wir sprechen über einem verlassenen Gebiet, ein Gebiet, der wirklich zerstört worden war, aber die Schönheit ist da. Und diese Schönheit wieder zu entdecken, das war auch unsere Aufgabe.
Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein Gebiet, das früher von der deutschsprachigen Bevölkerung bewohnt wurde. Und die wurden vertrieben, die deutschsprachigen Bewohner. Und ein paar Jahre stand das Gebiet praktisch menschenleer. Dann kamen die Arme.
Genau. Das Ziel des Buches ist wahrscheinlich auch zu zeigen, dass wir jetzt in einer neuen Periode leben, weil dieses zerstörte Gebiet wurde nach, sagen wir, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder ein bisschen verschönt und wiedergebaut. Das bedeutet, es ist wirklich jetzt ein bisschen schwierig, einen, sagen wir, wirklich zerstörten Haus in Šumava zu finden, weil die Leute sind wirklich fähig, die Häuser da reparieren. Und wenn sie jetzt zu Šumava Dörfer kommen, sie sehen wirklich, dass die Städtchen und die Dörfer wirklich sehr schön aussehen. So wahrscheinlich das Zeitfenster, in dem wir uns bewegen, war die Zeit, wo jetzt die neue Schönheit entstanden ist. Aber wir möchten noch die alte Schönheit, das bedeutet die Schönheit dieses Übergang von den alten, zerstörten Šumava zu einem neuen, sehr verschönten Bäberwald zeigen.
Kommen da auch diese, sagen wir, Spuren von der Ahmed irgendwie in den Fotos zum Ausdruck? Also diese Asphaltstraßen, ja, plötzlich inmitten des Waldes und sowas?
Ja, natürlich. Um ehrlich zu sagen, Klaus hat seine Wanderungen schon in der 80er auf der bayerischen Seite begonnen. Aber natürlich, er konnte nicht auf die tschechische Seite der Grenze kommen. So, er war wirklich sehr nah an der Grenze. Er hat die Grenzpolizeihunde bellen gehört und nach der Wende natürlich, er ist über die Grenze gegangen, aber er hat sich wirklich immer sehr schlecht auf diesen asphalten armen Straßen gefühlt. Es war immer ein Gefühl, oh mein Gott, jetzt kommt ein Grenzpolizei und er beginnt auf mich zu schießen.
Der Bildband besteht aus 4 Kapiteln. Mhm. Wie wurde diese Teilung vorgenommen?
Das ist wirklich sehr komisch, dass wir seit dem ersten Moment gewusst haben, wovon wir schreiben wollen. Und das erste Kapitel sind die sogenannten Lost Places. Dann kommen wir zu sogenannten Wege und Lächer. Es gibt etwas, was auch wahrscheinlich nicht so viel in Bayern gibt. Oder Klaus denkt so, wir haben diese seltsame Eintritte in die Wälder. Das bedeutet, es ist immer eine Wiese im Wald und dann sie sehen etwas wie ein Tor, das in den Wald führt. Und dieses Spiel des Lichtes und der Dunkel und der Landschaft, das ist das Hauptthema des zweiten Kapitels.
Und weiter geht das?
Weiter geht das mit dem sogenannten Schepsism. Das ist ein neuer Kunststil, das wir entdeckt haben. Und das ist ein Bemühen des tschechischen Leute, diese Schönheit zu Böhmerwald wiederzustellen. Mhm. So, stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel am Anfang der 90er Jahre es gab keine Bauhaus, Baumarkt und die anderen Laden. Die Leute müssen das alles selbst flicken.
Mhm. Und, also die haben gebastelt und improvisiert.
Genau, gebastelt und wirklich unglaublichen Weise, sagen wir, für die bayerischen Leute. So, das ist manchmal sehr komisch. Er sagt zum Beispiel, ich werde Klaus zitieren aus dem Buch, ich sah mit eigenen Augen, wie Tschechen ein Loch in einem Reifen mit Plastern verbänden und Holzstücken flickten. Und Klaus verstand das als Heldentat, als ein Versuch, Schönheit wiederzustellen und sie den Verfall zu entreißen. Mhm. So, diese Beobachtungen von einem Ausländer sind für uns hochinteressant.
Und wie kam dieser Ausdruck Schepsismus zustande? Das ist ein Neologismus.
Ja, natürlich, das ist ein Neologismus. Aber auch, wir haben wirklich seit Anfang gewusst, dass das ein richtiger Name für uns ist. Aber wir haben keine Erklärung dafür. Das ist wirklich nur ein Wort.
Ein Kapitel heißt Glaube und Hoffnung.
Ja, natürlich.
Das im Fokus stehen wahrscheinlich die verlassenen Friedhöfe,
ja,
und die kleinen Sakraldenkmäler, Kreuze und so.
Ja, wir können nicht über Schumacher sprechen, wenn Sie nicht dieses Thema erwähnen. Das bedeutet die Grabsteine, die Friedhöfe.
Würden Sie das Buch auch in Bayern vorstellen?
Ja, natürlich. Ich möchte unsere Herrinnen und Herren zu unserer erste Ausstellung und das Buch Eröffnung einladen. Und das ist am 11. Juli in Freyung, in Kurhaus. Da gaben wir eine Ausstellung. Das bedeutet, ein Teil des Buches ist auch eine Outdoor- und eine Indoor-Ausstellung.
Also von den Fotos, die Klaus Dieter gemacht hat.
Genau, und auch meine Texten. Und es geht um das Festival Freyunger Woche mit Winterberg.
Wer ist der Herausgeber des Bildbandes?
Wir haben seit vielen Jahren mit Velarium Verlag zusammengearbeitet. Der Verlag kommt aus Budweis. Er hat wirklich viele sehr schöne Grafikbücher gemacht. So, Radan Behon, der Verlager, gibt dieses Buch heraus. Und wir laufen auch eine Unterstützung von der Crowdfunding-Campaign auf der deutschen Seite. Das bedeutet Why Donate Plattform.
Der Bildband wird jetzt verkauft auch
in Bayern. Ja, in Bayern und auch in Tschechien.
Planen Sie eine weitere Zusammenarbeit mit dem Fotografen?
Natürlich. So, erstens möchten wir mit der Ausstellung, Wanderausstellung, weitermachen. Und dann der zweite Band soll meine Wanderung, das bedeutet eine Wanderung des tschechischen Schriftstellers auf der bayerischen Seite der Grenze sein, zusammen mit Klaus Bilder.
Und das war's auch schon wieder von uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Schauen Sie sich doch bei dieser Gelegenheit auch unser Video über die Lebkuchenbäckerei in Velvary an. Da kommt man doch richtig schön in Weihnachtsstimmung. Daniela Honigmann sagt für heute Tschüss und Naslyschenou.